So gut. Und eigentlich ist schon wie alles fast gesagt. Das ist Ostern. Denn was nützt es, wenn es zwischen zwei Buchdeckeln ist? Nicht wahnsinnig viel. Ich will mit euch ein Bibelwort lesen und euch mitnehmen in die letzte Phase von Ostern neu erleben. Und wollt euch, weil wir ja die ganze Woche und der Dani Sutter das auch so hervorragend gemacht hat, die verschiedenen Stationen durchgegangen ist, möchte ich gerne mit euch den letzten Abschnitt nehmen. Der letzte Abschnitt, wo Jesus gestorben ist und was es denn eigentlich für die Jünger bedeutet hat. Und wir nehmen den Abschnitt aus dem Lukas 24, Vers 13 bis 34. Lukas 24. Peter, bist du soweit? Total blöd. Ich lese einfach. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, währenddem sie redeten und ihre Gedanken so austauschten, da kam Jesus selbst hinzu, oder das ist wie bei Bischofen, und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn, den auferstandenen Jesus, nicht erkannten. Er, Jesus, fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da bleiben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Alleinziger nicht weißt, was an diesem Tag dort geschehen ist? Soll ich mal einen sagen, Jesus hat keinen Humor. Hat mal einer mir gesagt, Jesus hat keinen Humor, der ist immer ernst geblieben, denke ich ja. Lies mal die Auferstehungsgeschichte. Jesus fragte sie: Was denn? Und sie antworteten ihm: Ja, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in der Tat und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester, unsere Führer haben ihn zum Tode verurteilt und sie haben ihn ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Ja, die Frauen. Sie waren in der Frühe am Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Das ist wie die Autoschlüssel nicht finden. Und als sie zurückkamen, erzählten sie es, es sei ein Engel erschienen und hätte gesagt, er lebe, wie gesagt, Frauen. Einige von uns selbst aber sahen sie nicht. Darum ist es ja auch nicht geschehen für sie. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Muss denn nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose über alle Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib bei uns. Komm, es wird ja Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Und da ging er mit ihnen, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen beim Tisch war, nahm er das Brot, sprach Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Und da wurden, bäm, ihre Augen aufgetan. Und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie schauten einander an und sagten, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn dieser Schrift auch eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 Apostel und die mit ihnen waren, die vielen. Und diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Frohe Ostern. Was muss das für ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein, für die Emmaus-Jünger, müssen feststellen, dass eigentlich alle ihre Wünsche, alles, was sie geglaubt haben, wo sie mit Jesus unterwegs gewesen sind, wo sie mit Jesus erlebt haben, einfach zu Ende kommt. Und lieber Herr, wir bitten so fest, dass du deinen Heiligen Geist brauchen kannst, dass wir heute Morgen etwas von dem, was du geschaffen hast, vor weit als 2000 Jahren, real in dieser Zeit, wie Bischof es gesagt hat, heute noch, uns verändern kann. Dein Geist, der uns in unserem Leben führt, beeinflusst und leitet. Ich will um die Auferstehungshoffnung bitten, um die Auferstehungskraft. Amen. Man muss verstehen, die Jünger haben alles dran gegeben. Alles. Sie haben alles verloren. Sie haben alles liegen lassen. Sie sind weggegangen. Ihr soziales Umfeld verloren. Viele haben ihre Arbeit verloren. Gut, das würden gern manche von uns auch. Sie haben aber auch ihr Hab und Gut verloren. Und sie haben ihren Besitz weggegeben. Sie sind umgezogen mit dem Jesus, monatelang. Wenn du schon mal 14 Tage mit jemandem in der Ferien warst, denkst du, ja, das ist genug lang. Aber es ist Monate, nein, jahrelang mit Jesus unterwegs. Und sie haben alles in die Hoffnung hineingesetzt, wo Jesus ihnen auch gesagt hat. Und sie haben geglaubt, dass er der Rabbi ist, der Messias, der Retter. Und sie haben mitbekommen, dass der Messias ja das Volk Israel möchte erlösen. Und sie haben eigentlich alles auf eine Karte gesetzt. Gell, das ist wie wenn du CS-Aktien hast. Alles auf eine Karte gesetzt. Ihre ganze Hoffnung auf den Jesus. Und sie haben ja wahnsinnig viel mit Jesus erlebt. hey, Jesus hat die Pläne, die der Vater hatte, hat er ihnen offenbart, den Jüngern, und er hat ihnen alle Fragen beantwortet, er hat sie gelehrt, zu leben nach dem himmlischen Prinzip, worauf es ankommt. Er hat Prinzipien gelehrt, er hat eine Bergpredigt gehabt, er hat nicht nur weise Worte, sondern Worte des Lebens mit ihnen teilt. Und sie sind begeistert gewesen und begeistert worden. Sie haben die Wunder gesehen, die Übernatürlichkeit Natürliches überschlungen hat. Und sie haben seine Autorität gesehen. Die Autorität von Jesus, die völlig anders war als alle anderen Schwätzer. Und sie haben angefangen, wirklich zu brennen. Sie haben richtig brennt für Jesus. Und wir haben versucht, in den letzten 4 Wochen auch, ein bisschen auf Ostern hin, mehr den Einfluss zu nehmen, dass wir könnten für die Auferstehung brennen. Die Jünger Jesu, die haben also gehört, wie liebevoll die Annahme ist von Jesus, von dem Vater im Himmel. Und wenn ich sage, sie haben angefangen zu brennen, dann würde ich mal sagen, tatsächlich ist das Feuer von Gott gekommen und sie haben angefangen zu brennen. Sie haben selber von innen nach außen Heilung erlebt. Sie haben gemerkt, wie alte Muster zerbrechen und wie Neues anfängt. Sie haben es mit dem Jesus live miterlebt, Tag für Tag. Sie haben gehört von dem Reich von Gott. Und sie haben gehört von dieser neuen Welt, wo Jesus wird aufrichten. Jesus hat immer wieder von dem himmlischen Neuen erzählt. Sie haben sich die neue Welt richtig vorstellen können und sie haben angefangen zu brennen von dieser neuen Gotteswelt, wo völlig andere Prinzipien gelten, wo das, was Jesus darstellt, als lebendiges Momentum kann erlebt werden. Ein Reich, wo keine Armut mehr wird sein, ein Reich, wo kein Leid mehr wird sein, keine Unterjochung, keine Unterdrückung, keine Sorge, ein Reich von echter Gerechtigkeit. Und dann, für die Sensibleren, hat Jesus angefangen zu erzählen, dass man den Nächsten soll höher achten als sich selber. Er ist gekommen und hat den Jünger die Füße gewaschen, wir haben das an einem Abend da hinten so sensationell schauen können. Und auch die Sensiblen haben angefangen zu brennen, weil sie gemerkt haben, das Reich von Gott, das wollen wir. Für das gehen wir. Das ist mit dem, wo wir uns identifizieren. Die Jünger haben echte, grosse Hoffnung gehabt auf den Retter, auf den Messias. Und der Palmsonntag, so ein das Einziehen auf dem, ja, Ross kann man ja nicht sagen, gell, auf dem Gaul. Und dieses heroische, jetzt passiert's, ist für sie eigentlich ein Vorgeschmack gewesen auf das, was sie erwartet haben. Nämlich, dass der Messias, wo sie seine Jünger sind, jetzt das Regime übernimmt, jetzt Herrschaft übernimmt. Das, was er immer gesagt hat, das ist mein Reich. Jetzt kommt Umsetzung. Und wo sie den Jesus gesehen haben, in Jerusalem einfahren, einlaufen, haben sie gedacht, yes! Und kennst du das, wo du meinst, du hättest das Leben im Griff? Wo du denkst, ja! Und dann kommt dieser echt schwierige Moment, diese Karfreitag und diese kein Samstag, wo aus hellheiterem Nichts raus einfach alles zusammenbricht. Fertig, aus. Von einem Moment auf den anderen. Also die Bischofs haben so schön gesagt, wir haben eigentlich I.O. gelebt. Und plötzlich merkst du, es ist eigentlich nicht mehr gut. Unsere Ehe funktioniert nicht. Jesus vor ihren Augen hingerichtet. Der Tod ist gekommen und damit Game over. Einfach richtig aus. So nach dem Motto, irgendeiner hat das Notrecht eingeschaltet und hat einfach die Vorzeichen geändert. Kennen wir ja von irgendwoher. Die totale Niederlage. Der Traum ist verplatzt. Alles, was für sie Sinn gemacht hat, ist plötzlich sinnlos geworden. Der König ist gestorben von ihren Herzen. Es ist der traurigste Tag der Jünger. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Und glaub mir, keiner der Jünger, keiner von den Aposteln hat in dem Moment versucht zu sagen, okay, ich nehme den Stab auf, wo Jesus in die Hand genommen hat. Ich versuche, seine Pläne weiterzuführen. Keiner ist an und hat gesagt, die guten Lehren, die wir gehört haben, die Prinzipien, die ich brenne dafür, die wollen wir doch noch hochhalten. Mag sein, er ist gestorben, aber seine Prinzipien sind doch noch gut. Die halten wir hoch. Keiner von ihnen, wir auch. Denn sie haben eben die Hoffnung verloren. Das Feuer ist ausgegangen. Sie sind unter Schock gestanden, haben getrauert. Und man kann sagen, die zwei Emmaus-Jünger hätten vielleicht noch einen Moment warten sollen. Aber was willst du warten, wenn du hoffnungslos bist? Dann gibt es nichts mehr zu warten. So sind sie abgehauen von Jerusalem. Das Feuer ist aus, die Hoffnungslosigkeit ist gekommen. Gell, wenn die ganze Hoffnung du in Beziehungen einsetzt, und dann merkst du, dass du scheiterst. Und merkst, dass nichts mehr verhebt von dem, was du an Beziehungen aufgebaut hast. Vielleicht sogar deine Familie daran zerbricht. Dann ist das ein echter Killer. Das kommt einfach und macht bläpp. Und fertig. Es raucht noch. Die ganze Hoffnung weg. Und wenn denn du gesagt hast, ich habe eigentlich meine ganze Hoffnung in Gott investiert. Und du bist vielleicht selber krank gewesen. Ich mag mich erinnern, einmal bin ich wirklich in Not gewesen, als junger Bursch. In Not gewesen, habe Gott gebeten, er möge mich heilen. Und es ist alles andere geschehen, außer da. Und in mir ist eine innere Welt zusammengebrochen. Ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, egal was ich bitte, alles andere passiert, außer das, was ich erbitte. Dass ich dann später gemerkt habe, dass meine Bitte voller Egoismus und völlig ich-zentriert waren. Und der Heiland mir dann gezeigt hat, durch Humor, wirklich Humor, durch ein Fünfliber und Schnee, ich habe euch die Story immer erzählt, zum zeigen, ich kann jederzeit dieses Gebet sofort erhören. Aber please, nicht einfach mit Automatenwirkung. Aber wenn du so drin bist und du investierst alles auf den Glauben, in die Beziehung, wo du meintest, dass das für dich jetzt wichtig ist. Und du merkst, da kommt alles andere, außer da. Dann ist das ein echter Killer. Ich habe jetzt in diesen Tagen auch immer wieder mit Menschen geredet, auch Glaubenden, die gesagt haben, hey, ich mag das im Fall nicht mehr recht tragen. Also der ganze Corona-Scheiß hat mir im Fall echt alle Substanz genommen.
dieses Hin und Her und dieses, wem soll ich glauben? Und dann zu merken, ich habe mich auf eine Seite tun und nachher bin ich wie abgestraft gewesen. Ich habe einfach keine Power mehr. Und nachher kommt langsam die Erholung. Oder wer weiß denn heute noch, was Corona ist? Ja, wir gehen reisen und müssen so einen blöden Antigen-Test machen. Egal, Brasilien lässt grüßen. Aber die Person hat gesagt, ey, und nachher habe ich gedacht, ich kann ihn aufschnaufen und dann schaust du in die doofe Glotze und siehst, ja nein, der Putin spinnt, jetzt macht er noch einen Krieg. Und es geht direkt gerade ins Herz hier. Gell? Und wenn du jetzt so ein bisschen schaust, jetzt kommen Klimaaktivisten wieder, das Klima geht kaputt, die Welt geht zur Sau und du stehst da und denkst, was machen wir? Mit Recht. Und wenn, wie ich, ab und zu so ein bisschen auf Israel schaust und denkst, was machen die im Osten? Weil ich weiss, der Osten ist der Weltenzeiger. Du musst die Bibel lesen und musst in den Osten schauen. Also, Bundesrat ist wichtig, CS auch, klar, logisch, aber echt, echt, das sind Nebenschauplätze. Aber wenn du das anschaust, ich kann dir sagen, was passiert. Hoffnung geht flöten. Du kannst dich dem Zeug widmen. Du meintest mit aller Kraft und Impulsivität, kannst du noch irgendetwas retten? Oder kannst du irgendeinen Beitrag leisten? Im Sofa mit den Chips in der Hand. Und du merkst gar nicht, aber einfach, es geht kaputt. Und das ist, das Bischofs haben das so schön dargestellt in ihrer Ehe. Du lebst einfach, du lebst falsche Prioritäten und es macht einfach langsam bläm, 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 boom. Da, irgendwann geht es nicht mehr. Mit allen Situationen vom Scheitern, von der Enttäuschtwerden, vom Verlieren, vom Sterben, da erlischt die Hoffnung. Ich kann ehrlich sagen, ich kann die Jünger verstehen, dass sie einfach die Hoffnung verloren haben und abgehauen sind. Sie haben nicht mehr warten wollen. Geschieht noch ein Wunder. Die Idee von der Frau, er ist im Fall nicht mehr im Grab, hat sie nicht mehr getatscht. Hat sie nicht mehr berührt. Da ist nicht mehr nachgekommen. Wenn die Hoffnung weg ist, ist einfach Game Over. Hoffnungslosigkeit ist eines der grossen Probleme, auch unser gesellschaftliches Problem. Hoffnungslosigkeit. Und wir reden über tausend Sachen und wir malen sie so stark vor unsere Augen, Gesellschaftsproblematiken. Hey, schau an und du wirst erschlagen. Und dann, verstehst du, dann gibt es noch so coole Sprüche, wenn du so ein Jünger bist, der abhaut. Oder? Dann gibt es so coole Sprüche, wo dir Leute können sagen können. Wow, die geht's dreckig. Oh, was? Nein, echt. Hey, ey, kommt im Fall alles gut. In dem Moment denkst du, gibt noch andere coole Sprüche. Das sind ein bisschen die Frommen. Hey, sorry, was stimmt an dem Spruch nicht? Der ist doch wahr. Der stimmt. Den würde ich jetzt gerade hier unterschreiben. Aber in so einem Moment, wenn du ein Emmaus-Jünger bist und dich kommt einer und sagt, hey, wart's ab, Gott wird schon wieder alles richten. Das kommt nicht an. Und weißt du, was passiert? Ich kann dir sagen, was passiert. Die richtigen Sprüche am falschen Moment tun den, der es ist, in Abgrund stoßen. Weil er genau noch mitbekommt, eigentlich müsste ich eine Hoffnung haben. Ich habe keine. Eigentlich hast du recht, aber jetzt habe ich auch noch versagt. Also, du tust im Prinzip, statt neben ihm helfen, kannst ihm gerade noch das Messer so richtig schön ins Herz stoßen. Weise ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wenn wir Wahrheiten so verteilen können,
wie Jesus es würde sagen. Und wahrscheinlich 90% von diesen Sprüchen hat Jesus dir nicht beauftragt, dass du dir sagst. In dem Moment. Da in der Kirche schon. Beim Worship. Das ist doch auch wahr, oder? Wer weiß, für was das alles noch gut ist. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Das ist wahr. Aber wenn du richtig Emmaus unterwegs bist, brauchst du das nicht. Der Letzte. Den höre ich auch in der Welt immer wieder. Wie auch, es kommt alles gut. Meine Frau mag übrigens alles, es kommt alles gut, nicht mehr hören. Mit Recht. Sie findet auch, naja, ich sage es nicht, egal. Hoffentlich wird alles gut. Das sind, ich würde es so benennen, das sind so ein bisschen die romantische Hoffnung. So eine schöne romantische Hoffnung, wo seine Berechtigung und seine Wahrheit hat, aber ich würde sie mal so als romantische Hoffnung erzählen. Aber was ist passiert bei diesen Jüngern? Jesus ist gekommen und hat ihnen die Augen geöffnet für das, was er tun hat. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, da kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus sprach die beiden Männer an, fragte, worüber sie redeten. Und die beiden erzählten ihm alles, was sie rund um Jesus in den letzten Tagen zugetragen hatte. Jetzt kommt der kritische Punkt. Die Jünger haben alles erzählt, aber die Frauen, die die Geschichte erzählt haben, dass er auferstanden ist, hat sie zwar in Aufregung gebracht, aber nicht wirklich in eine neue Hoffnung. In Vers 25 heißt, da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herzen zu träge ist, um alles zu glauben, was die Frauen und die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Da ist kein rosarote, kommt schon gut. Sondern Jesus hat ihnen gezeigt, warum Dinge müssen sein. Er hat ihnen erklärt, dass das Gesamtkonzept von Gott so geplant ist. Dass es eben nicht einen Umsturz im Römischen Reich gibt und der König eben nicht der ist, der auf irgendeinem Thron oder so sitzt, sondern es geht immer ums Herz und es geht um den inneren Mensch. Es geht nicht um den äußeren Mensch. Darum hat Paulus auch immer gesagt, wenn ihr Sklaven sind, bleibt Sklaven, aber werdet neu im Herzen. Für Gott ist es absolut egal, was für eine gesellschaftliche Stellung das du hast. Für Gott ist es sowas von nicht wichtig, wie du gekleidet bist und was für einen Status, dass du irgendwo in der Gesellschaft hast. Einfach nicht wichtig. Völlig unwichtig. Und das dumme Streben nach irgendwas macht echt keinen Sinn. Sondern es geht darum, dass wir unsere Bestimmung und Berufung als Menschen, die von innen her von Gott geschaffen sind, nach außen freisetzen. Und wo Jesus das gemacht hat und erzählt hat, haben sie gemerkt, dass plötzlich eine Hoffnung, schau, das ist schwierig, ich habe nämlich den Finger nass gemacht, dass die Hoffnung wieder zurückkehrt. Das Feuer fängt wieder an brennen. Und er legte ihnen dar. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Gerade noch Verlierer, gerade noch völlig am untersten Moment
Und dann, bam, Jesus wieder da. Und die ganze Hoffnung wieder zurück mit der Person von Jesus. Die ganze Verheißungen, die ganzen Versprechungen, alles, was mit dem Reich von Gott zu tun hat, wieder zurück. Sie haben gesagt, es fängt wieder an zu brennen, weil die Hoffnung vom Evangelium wieder angefangen hat, Fürsche zu kommen. Der Glaube ist wieder stark geworden. Ich würde mal sagen, es ist keine romantische Hoffnung, die Jesus erweckt hat, sondern es ist eine dreiste Hoffnung. Nichts Romantisches, sondern etwas Dreistes. Etwas Kechs. Stell dir vor, fast 2000 Jahre weltweit tun wir jetzt Auferstehung feiern. Es hat eine Totenauferweckung gegeben von dem Jesus, wo völlig alles geändert hat. Es hat schon vor Totenerweckung gegeben vom Lazarus. Die hat Aufruhr und Momentum gegeben. Aber nur die Auferweckung von Jesus hat eine Transformation gegeben für den Mensch, wo im Mensch drin eine Hoffnung entflammt, wo kein Mensch kann machen, weil die Substanz von dem Jesus dahinter steckt, der Sündlose stirbt für die Sünder. Eine Hoffnung auf Leben in dem Leben und ein Hoffen auf Leben nach dem Tod. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Bäm! Da ist eine Hoffnung, wo plötzlich anfängt zu wirken. Du denkst, warum hat Psychologie nicht geholfen? Warum hat 100 Jahre Reden zu dieser Person und reinhauen, nicht geholfen. Liebe Frauen, manchmal muss man sagen, euch Mann kann nur Gott helfen. Und umgekehrt. Aber vor allem, die Osterhoffnung hat Kraft, den Tod zu überwinden. Hat Kraft, Bitterkeit zu nehmen. Auch wenn der Schmerz unglaublich groß ist und du fast nicht kannst tragen, weil du krank bist, weil du bettest und es geschieht nichts. Und trotzdem kann Hoffnung in deinem Herzen und Leben sein. Und Gott hat mich dort herausgefordert, wo ich das Gefühl habe, kein Gebet kommt in Erhörung. Wo Gott sagt, hey, aber ich gebe in dir eine Hoffnung, die grösser ist als alle Heiligen und alle Wunschvorstellungen. Und erst, wo ich geschnallt habe, was das bedeutet, erst, wo mein persönliches Erlebnis von der, wie heissen die Jünger? Emmaus Jünger, danke, meine liebe Schwester und Frau und Liebte. Erst, wo das Emmaus-Erlebnis in mir drin gekommen ist, erst, wo ich gesagt habe, ich brauche nichts von diesen Gebeten, die ich gesprochen habe. Es ist ein kühner Glaube. Es ist ein unglaublicher Hoffnungsglaube. Erst dann ist der Change gekommen. Ja, mein Leben innerlich geändert. Das ist wie unsere zwei Bischofs, die sagen, wir sind zwar noch die gleichen Ehepaar, aber wir müssen nicht mehr streiten. Wir müssen einander nicht mehr kaputt machen. Es ist eine andere Art und Qualität. Du kannst 100-mal sagen, wie wir es machen sollen. Du kannst in Therapie gehen, du kannst auch manches machen. Vieles hilft ja auch. Es ist ja nicht alles verkehrt. Nur. Die dreiste Hoffnung bringt eine Perspektive. Die dreiste Hoffnung macht mutig. Die dreiste Hoffnung ist geduldig. Und der Schlüssel von der Begegnung mit Jesus heisst, du kriegst eine neue Perspektive. Du wirst richtig gehend mutig. Da ist keine Angst mehr, etwas zu verlieren. Da ist keine Angst, zu kurz zu kommen. Da ist keine Angst, dass andere mehr geachtet und gewertet werden als du. In dieser Begegnung mit Jesus, in dieser dreisten Hoffnung, die anfängt in dir, fallen die Elemente wie zu deinem Herzen aus. Und das, was du plötzlich mutlos an dir findest, kommt ein Change über. Ich staune, wie einem Petrus plötzlich zu einem Kephas wird, wo Fundament der neuen Kirche wird. Der, der verleugnet hat, nicht ein anderer, sondern genau der, changes. Ja, letzten Karfreitagmorgen, als ich in Rüti predigt habe, über den Mann im Leinentuch geredet, wo sie ihn haben wollen heben und er das Leinentuch Silo hat und nackt davon gesäckelt ist. Der Mann, der Markus, ist ein Evangelist geworden. Mit dem Paulus unterwegs, haben dann einmal Krach gehabt, der Barnabas hat das besser gemacht. Am Schluss sagt dann der Paulus, hey, das ist im Fall ein cooler Mann gewesen. Doch Mutlose sind plötzlich mutig geworden. Sie sind geduldig. Sie bleiben geduldig. Inmitten von Herausforderungen sind Verfolgung gehabt. Christentum ist verfolgt worden. Kaum hat es angefangen, um die Erde herumzulaufen, ist die Verfolgung massivst gekommen. Und sie haben gewusst, wir haben Hoffnung. Das Leben ist nicht das Wichtigste, das Irdische. Unfassbar. Ein Thomas, der gesagt hat, ich glaube nur, was ich sehe, ist zum übernatürlichen Täter geworden, zum himmlischen Apostel. In ganz Indien weiß man, dass er die Übernatürlichkeit von dem Jesus gebracht hat und Menschen zum Glauben gekommen sind. Matthäus als Betrüger ist zum Wahrheitsträger geworden und. Ich möchte gerne, dass ihr aufsteht mit mir zusammen. Es ist die dreiste Hoffnung, die jetzt auch bei uns im Abendmahl da ist. Du sagst, ja, ist ja nur Brot, das ist ja nur Traubensaft. Klar, das ist es. Es ist 100-mal, 1000-mal, millionenfach mehr. Denn, wenn du die Hoffnungslosigkeit, nicht aus, weil du aus eigener Stärke dein Leben willst kreieren, wo die Hoffnungslosigkeit als Erbe kommt, nicht als Hergisch, wenn du das aufgibst. Wenn du wie die Emmaus-Jünger sagst, ich kann eigentlich nichts bieten. Und dann Jesus kommt und sagt, ich kann alles für dich. Ich kann alles für dich. Hey, ich kann im Fall alles für dich. Und du sagst, okay, ich nehme das. Und du wieder anfängst zu brennen. Und du merkst, dass das irgendwo zwischen Gott und dir geschieht und nicht zwischen Menschen. Denn nur das himmlische Brennen bringt dich weiter. Das irdische Sätzli Zeugs mag wahr sein, aber es hilft nicht. Und ich lade dich ein zu dem Abendmahl, weil es das Feiern ist von dieser unfassbaren, dreisten Hoffnung. Und ich lade dich ein, dass du deine Armseligkeit hergibst, dass du kapitulierst, so wie Bischofs.
die einfach vor Gott haben müssen kapitulieren. Und jeder von uns hat das Leben und der Heilige Geist redet zu uns. Wo willst du dein Leben im Griff haben? Und wo ist es Zeit, dass du aufgibst und dass du dich Jesus gibst? Und dann nimm das Brot, iss es und nimm den Trank, wenn du sagst, Jesus soll mein Gott sein. Jesus soll mein Herr sein. Kein anderer Gott, kein anderer Herr, der den Tod überwunden hat, wo mir Hoffnung gibt. Wir haben drei Stationen, wir haben extra Abendmahl Besteck ein bisschen mehr gekauft. Jetzt sind wir halt ein bisschen weniger, darum lange es wahrscheinlich vorig. Aber wir haben drei Stationen. Eine ist noch auf der linken Seite. Also die könntet vielleicht, also die, die links sind, ein bisschen dorthin. Und ihr könntet ein bisschen dahin. Und ihr könntet ein bisschen dahin. Und an jeder Station hat es auch so ein ganz kleines, glutenfreies Abendmahl. Das ist für die, die eben eine Einschränkung haben, die einfach nicht alles essen können. Und das ist wichtig, dass ihr das auch nehmen könnt, dass ihr Anteil nehmen könnt. Wir werden das in Zukunft einmal so haben, dass wir versuchen, an jeder Station, und wenn ihr eins nicht findet, dann hat es auf der nächsten sicher noch Möglichkeit. Und so bitte ich dich, Herr, dass das nicht nur ein Brot ist und nicht nur ein Traubensaft, sondern dass es zu dieser dreisten Hoffnung kommt. Die Dreistigkeit vom Himmel jetzt real wird durch deinen Heiligen Geist an uns. Und ich segne euch von dem Platz, dass ihr nicht heimgeht, ohne die dreiste Hoffnung von Jesus in euren Herzen. Und sie soll stark werden, sie soll brennen, wie die Kerze brennt. So sollt ihr brennende Menschen sein von dem Jesus. Herzu. Jesus sagt, da bin ich. Kommt her zu mir und bekenn Jesus als dein Gott. Lasst uns die Gemeinschaft haben und die Ilona wird uns im Worship noch leiten. Bewegt euch.
Du.